der österreichische Mann ist mir immer schon suspekt gewesen, muss ich ehrlich sagen.
Aber nicht nur der österreichische Mann.
Willkommen bei Welt der Frauen, der starken Stimme für Frauen, immer am Puls der Zeit. Wir verbinden Qualitätsjournalismus mit Wissen, niveauvoller Unterhaltung und praxisnahem Service, mit allem, was Frauen stärkt und inspiriert. Welt der Frauen begleitet ihre Leserinnen seit 1946 als Magazin, digital auf www.weltderfrauen.at und jetzt auch zum Hören als Podcast.
Hallo, mein Name ist Kurt Palm. Ich bin Autor und Regisseur und bin im Juni Coverboy bei Welt der Frauen. Und ich freue mich, dass ich heute Gast bin bei diesem Podcast hier.
Ja, wir freuen uns auch sehr darüber. Mein Name ist Melanie Wagenhofer und ich bin seit Anfang des Jahres neue Chefredakteurin des Printmagazines.
Und ich bin Birgit Brunsteiner und ich freue mich wie immer, Sie bei unserem Welt der Frauen Podcast begrüßen zu dürfen. Wir drei sitzen in einem lichtdurchfluteten kleinen Haus in der Nähe des Attersees. Kurt Palm ist der Eigentümer dieses Hauses. Es ist wunderschön. Es ist alles grün da draußen. Es ist sehr gemütlich. Kurt Palm hat Kaffee und Kuchen serviert. Aber ich muss trotzdem mit der Melanie Wagenhofer starten, denn eine Frage, die stellen sich jetzt wahrscheinlich alle, die uns gerade zuhören. Es ist der Welt der Frauen Podcast, liebe Melanie. Warum ein Mann? Und warum genau der Mann?
Ja, weil Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen leider immer noch nicht erreicht ist und das eben nur gemeinsam möglich sein wird, wenn man die Männer eben auch mit einbezieht. Immerhin ist es aktuell so, dass es nur 300 Jahre dauern würde, um tatsächlich Gleichberechtigung zu erreichen, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wie wir es jetzt haben. Und warum der Mann? Für mich ist der Kurt Palm nicht nur als Mann, sondern auch als Künstler immer schon jemand gewesen, der sehr widerständig ist. Und ich sehe es so, dass man einfach, wenn man widerständig ist, muss man sehr viel mit der Sache beschäftigen, damit man dagegen sein kann. Und er ist einfach ein irrsinnig gescheiter Mensch, der die Welt analysiert und da auch neue Perspektiven eröffnet. Und das interessiert mich einfach sehr.
Jetzt muss ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr beide euch ja schon geraume Zeit kennt und wir daher beschlossen haben, wir sind alle drei per Du in diesem Podcast. Und damit komme ich zu meiner Frage an dich, lieber Kurt Palm. Also erstens, was hast du dir gedacht, als du gehört hast, Welt der Frauen möchte einen Podcast mit dir machen? Und warum machst du mit beim Podcast für ein Frauenmagazin?
Ich bin sehr offen, was solche Anfragen betrifft. Also ich habe für Fischereizeitungen Interviews gegeben, für die Gemeindenachrichten von Seewolchen, für irgendwelche Jungschorbladeln. Also ich bin da sehr tolerant, das heißt, bei mir gibt es da keinen Ausschließungsgrund, außer es geht in politische Richtung, mit der ich überhaupt nichts zu tun haben möchte. Aber von daher war es für mich überhaupt keine Frage, dass ich da teilnehme an diesem Podcast. Und mich interessiert natürlich auch der Gedankenaustausch. Und ich war ja erstaunt, wie ich erfahren habe, dass ich auf das Cover komme, der Juni-Ausgabe. Und da ist schon einiges auch dadurch ausgelöst worden bei mir, was jetzt sozusagen Überlegungen angeht, wie schaut es eigentlich aus mit der sogenannten Gleichberechtigung, was ist das überhaupt? Also sind wir auf einem richtigen Weg oder sind wir am Holzweg, politisch oder gesellschaftlich in Österreich oder weltweit? Also zum Beispiel jetzt, was so toxische Männlichkeit anlangt, okay, das war ein Thema meines vorletzten Buches, Daheim System, aber die ganze Problematik, zum Beispiel Männerbild, ja, ist das was überhaupt relevant ist oder wie ist das heute, wie ist die Entwicklung, ja? Und da finde ich, gibt es schon viele Themen, über die man sprechen kann, und da ist der Podcast sicher die ideale Gelegenheit dafür.
Du hast schon einiges angesprochen, was in dieser Ausgabe behandelt wird und worüber wir auch jetzt in diesem Podcast sprechen werden. Aber Melanie, wir müssen uns jetzt schon auch noch die Frage stellen, warum sich denn Welt der Frauen so intensiv dem Thema Männer widmet. Also eine Welt der Frauen gibt es ja nicht ohne Männer, die gehören zur Lebenswelt von Frauen dazu. Aber warum gibt es jetzt ein ganzes Magazin zu diesem Thema?
Ja, erstens einmal betreffen uns Frauen, ja Männer alle in irgendeiner Form. Ursprünglich war die Idee, eine Ausgabe zu machen, die sich Vätern widmet, und das ist uns aber dann irgendwie als fast zu eng gefasst vorkommen. Es ist nach wie vor so, dass die Männer die Entscheidungsträger sind in unserer Gesellschaft, und aktuelle Entwicklungen, da gibt es zwar schon Tendenzen wie Caring Masculinity, das heißt, dass Männer sich um die Familie, um Themen wie Pflege und Kinderbetreuung kümmern, aber es nimmt auch das, was der Kurt dem auch schon erwähnt hat, diese toxische Männlichkeit sehr zu und damit auch die Gewalt. Mhm. Und es ist schon so eine Art Backlash zu befürchten aus meiner Sicht.
Dann reden wir gleich über diese toxische Männlichkeit. Kurt, was ist das für dich?
Naja, die zeichnet sich in erster Linie mal dadurch aus, dass Konflikte nicht durch Kooperation oder durch Gespräche gelöst werden, sondern durch Gewalt. Und wir sehen da eine Tendenz, die ist für mich erschreckend. Diese Tendenz gilt nicht nur für Österreich, wenn man sich zum Beispiel diese unglaubliche Anzahl an Femiziden anschaut in Österreich oder die Hate Crimes, die mehr und mehr zunehmen, sondern es gilt weltweit. Also wir befinden uns, die Melanie hat das richtige Wort gesagt, in der Phase eines Backlashes. Ich würde sagen, jetzt politisch gesehen, aus meiner Sicht in einer Phase der Konterrevolution, wo es natürlich extrem schwierig ist, jetzt so ein Thema wie, sagen wir mal, sehr global formuliert oder sehr allgemein formuliert, Gleichberechtigung so zu besprechen, dass man irgendwie eine positive Perspektive hat. Also ich bin da irgendwie zwiegespalten. Es gibt eine Tendenz, die finde ich zum Beispiel erschreckend in den USA, ich weiß nicht, ob es das jetzt in Europa auch schon gibt, das sind die sogenannten Trad Wives, also die Traditional Wives. Das heißt, die Influencerinnen, die hergehen, zu Hause putzen, zu Hause kochen und die Kinder hüten und auf ihren Mann warten, sich herausputzen, auch sich selbst und auf den Mann warten, der am Abend nach Hause kommt, die Füße hochstreckt und der von den Frauen bedient wird. Und dann gibt es gleichzeitig so eine Tendenz wie personalisiert in diesen Tate Brothers, die sozusagen die zwei Männer sind, wo einem wirklich das Kotzen kommt und die aber Millionen Follower haben. Und wenn du das zusammennimmst, also Trad Wives auf der einen Seite und solche Typen, die ja nur stellvertretend stehen für eine gewisse Form der Maskulinität und der Macht und auch des Machtmissbrauchs, die ja ganz offen sagen, Frauen gehören unterdrückt, und die aber dann Millionen Follower, dann, wenn das sozusagen jetzt die neue Realität ist, dann sind wir im Mittelalter. Und dann sind wir nicht nur weit entfernt von dem, was die Melanie gemeint hat, das sind 300 Jahre die Gleichberechtigung, sondern dann sind wir überhaupt, entschuldigen Sie die Formulierung, im Arsch daheim.
Ja, ich würde da jetzt zum Kurt auch noch ergänzen, dass es eben auch Politiker gibt wie Trump und Javier Milei oder andere Männer, die das ja auch noch, also es wird ja von politischer Seite wieder diese ganze Trend auch noch verschärft und verstärkt. Und da ist einfach Social Media eine der großen Gefahren, weil dadurch auch sehr viele junge Männer angesteckt werden. Also das ist ja nicht nur ein Thema von sogenannten alten weißen Männern, so wie sie der Kurt auch schon mal genannt hat, zu mir, sondern da gibt's viele Anhänger, die nur sehr jung sind und die einfach verlernen zu kommunizieren und sie dann lieber in Gewalt ausdrücken, wenn sie in irgendeiner schwierigen Situation sind, als anders. Und das ist natürlich eine Riesengefahr für uns Frauen, und das bedingt auch mit diese steigende Zahl an Femiziden oder überhaupt an Gewalt an Frauen.
Kurt Palm, fehlen da die Rollenbilder oder gibt es einfach zu viele falsche Rollenbilder, vor allem für junge Männer?
Ein riesiges Problem ist die digitale Hölle, in der wir uns befinden eigentlich. Und vor allem die Jugendlichen, die jungen Menschen. Also ich meine, das ist jetzt schwierig. Ich bin, und das sage ich jetzt nur als Feststellung, nicht als Wertung, ein alter weißer Mann. Das heißt, das ist immer gefährlich, wenn man dann sozusagen eine Art Urteile abgibt, was die Jugend betrifft. Ja? Weil, wie ich jung war, haben unsere Eltern oder Großeltern über uns auch wahrscheinlich so geredet, wo man das Gefühl hatte, na, die Kinder mit dem, was wir machen, überhaupt nichts anfangen. Ja? Aber ich sehe das schon politisch ein bisschen differenzierter heute. Und ja, digitale Hölle ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Und es ist halt leider so, dass, und das hängt auch mit dem hemmungslosen Neoliberalismus zusammen, der weltweit mehr oder minder die Macht übernommen hat, dass da Dinge zählen, die einfach zu dieser toxischen Männlichkeit führen. Das ist nur, wo es um Geld geht, um Erfolg geht, um Macht geht. Und das ist das, was propagiert wird. Also Macht über Frauen, es geht um Ausgrenzung von Minderheiten. Alles, was irgendwie nicht in dieses Bild hineinpasst, wird einfach ausgegrenzt. Und das sehen wir ja im erschreckenden Ausmaß, also jetzt wirklich weltweit, wenn man sich das anschaut. Also egal, ob du jetzt nach Afrika schaust oder USA oder Europa. Also wir befinden uns da auf einer Rutschen, die massiv, also die ziemlich steil bergab geht, ja, und wo es schwierig ist, da jetzt noch einen Halt zu finden. Nicht? Und natürlich, junge Leute hängen sich dann eher an solche Typen an, wie diese, diejenigen, die jetzt propagieren, diese neue Männlichkeit, diese Maskulinität, als wie jemanden, der sagt, pass auf, Leiln, es ist wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir uns um Menschen kümmern, die vielleicht schwächer sind als wir. Ich meine, wenn du sowas heute jemandem sagst, ich glaube, am 17-Jährigen, der lacht dich aus, und das ist das Problem.
Dass auch Migration ein längst überholtes Männerbild wieder zurückbringt. Menschen aus anderen patriarchalen Kulturen würden eben das bei uns neu aufleben lassen. Da gibt es Stimmen, die das behaupten. Stimmt das?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es spielt sicherlich eine gewisse Rolle, aber da sind wir nämlich wieder genau dort, wo eigentlich die Probleme anfangen, dass man sozusagen bestimmte Fehlentwicklungen eigentlich auf andere Gruppen wieder ja, sozusagen abschiebt. Und Faktum ist ja zum Beispiel in Österreich, und da sieht man ja diese Diskrepanz zwischen Männern und Frauen, dass Frauen in Österreich immer noch um 20% weniger verdienen als Männer. Mhm. Und ich meine, das ist zum Beispiel eine schreiende Ungerechtigkeit. Und ich verstehe nicht, wieso man nicht jetzt einmal hergeht und sagt, passt auf, das ist eine der Ursachen für viele, viele Probleme. Natürlich, es kommen Menschen aus anderen Kulturkreisen, wo das Patriarchat eine andere Rolle spielt als bei uns, das ist richtig. Aber ich glaube, man macht es ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, jetzt die Gewalt gegen Frauen hat in erster Linie mit diesen Gruppen zu tun. Also das ist, der Österreicher per se ist ein heimtückischer, würde ich sagen, ist heimtückisch. Nicht? Und der österreichische Mann ist mir immer schon suspekt gewesen, muss ich ehrlich sagen.
Aber nicht nur der österreichische Mann, wenn wer wie der Trump hergeht und sagt, alle Migranten sind Vergewaltiger, dann verstärkt es natürlich die negative Haltung, und leider Gottes führt das auch dazu, dass in Amerika, so wie es jetzt auch war, viele Frauen den Trump gewählt haben. Mhm. Aus Angst, also weil die Angst vor Migration so geschürt wird, dass sogar Frauen dann bereit sind, wen wie den Trump zu wählen.
Nicht bedenkend, dass er genau deren Rechte genauso beschneiden wird wie alle anderen. Genau. Ich möchte jetzt ganz kurz auf unser Magazin verweisen. Da haben wir nämlich in dieser Ausgabe einen Artikel von Ursel Nenzig drinnen, in dem Paul Scheibelhofer sagt, das ist einer der berühmtesten Genderforscher, in den 70er Jahren war es einfacher, ein Männerleben zu leben. Kurt, du hast in den 70er Jahren, nehme ich an, ein sehr intensives Leben gelebt. War es wirklich einfacher, ein Männerleben zu führen in den 70er Jahren?
Objektiv vielleicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann es nur aus meiner Sicht sagen. Also ich glaube nicht. Also ich meine, ich war damals zwischen, wenn ich jetzt in der Volksschule aufpasst habe beim Rechnen, zwischen 15 und 25, von 1970 bis 1980, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es stimmt. Und habe da natürlich auch völlig andere Interessen gehabt als jetzt. Also ich meine, ist ein kompliziertes Thema, aber sozusagen als Mann und als Mensch fühle ich mich jetzt wohler als wie in die 70er Jahre. Aber das hängt mit der individuellen Entwicklung zusammen, weil man halt ja bestimmte Dinge schon halt durchgemacht hat. Allerdings, ich würde jetzt nicht so klingen wie irgendwie ein alter Depp, der jetzt die Leute sagt, die Jungen sagt, wo es lang zu gehen hat. Ja, also da möchte ich schon mit da distanzieren von dieser Sichtweise. Ja.
Die Männerforschung sagt ja, dass die Jugendjahre eine Art Lernraum sind und dass diese Jahre prägend dafür sind, wie sich Männer später entwickeln. Und da haben früher wahrscheinlich Väter noch eine wesentlichere Rolle gespielt als heute. Was war Ihr Vater für ein Mensch? Und was hatten Sie für eine Beziehung zu ihm? Was für eine Art von Männlichkeit haben Sie da erlebt in Ihren Jugendjahren?
Also ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Vater, war auch ein kompliziertes natürlich, das ist klar. Er war Zeit seines Lebens Arbeiter und hat in erster Linie mal dafür gesorgt, dass die Familie gut überleben kann und dass die drei Kinder studieren können zum Beispiel. Das war mal ein wichtiger Punkt und der ist ja schon, spricht ja mal schon sehr für meine Eltern und für meinen Vater. Mein Vater war deshalb für mich, aber das ist erst jetzt nach und nach gekommen, diese Überlegung, schon insofern ein positives Vorbild, als er zum Beispiel nie Gewalt angewendet hat. Also er war jemand, ich hatte das Gefühl, der Gewalt verabscheut hat. Und das ist schon unbewusst eine Botschaft gewesen, die er mir mitgegeben hat. Und er war eher der Typ, der immer versucht hat, Konflikte auf eine positive Art zu lösen. Also ich kann mich da an ein paar Vorfälle erinnern, wo muss ich heute irgendwie lachen, wo er immer dann gesagt hat, das wird schon. Einmal gab es eine schwierige Trennung, dann hat er zu mir am Telefon gesagt, Kurt, tu dir nichts an, deine Mutter hat auch ein schönes Kind. Und das war sozusagen beim ersten Mal, wie ich mir das gesagt habe, habe ich gedacht, ja, was, ja, da kann ich jetzt nicht viel anfangen. Nachher, zwei Jahre später, habe ich gedacht, na, eigentlich hat er recht gehabt, nicht? Und es gab so viele Punkte, wo ich sage, also da, das Männlichkeitsbild, wenn man so will, das er repräsentiert, das war Positives für mich. Also ich hatte ja in der Verwandtschaft auch Onkel und so weiter, die gewalttätig waren. Also wo das jeder gewusst, dass die Kinder schlagen und so weiter. Das gab es bei uns nicht in der Familie. Und das ist schon was einem irgendwie geprägt hat.
Ja, und die Zeit, in der du aufgewachsen bist, ist ja auch eine gewesen, in der ja eine Ohrfeige völlig legitim gewesen ist, sozusagen.
Und da muss ich nur was sagen, also ich bin ja in die Knabenhauptschule in Vöcklabruck gegangen, wo wir noch sehr arge Lehrer hatten, also nicht nur solche, die Gewalt verherrlicht haben, sondern auch Nazis. Und es war so, dass da meine Eltern schon darauf geachtet haben, dass ich nicht in diese Mühle komme. Mhm. Und zwar insofern, dass sie zu den Elternsprechtagen gegangen sind und alleine durch ihre Anwesenheit dort signalisiert haben, dass sie sich um die Kinder kümmern. Mhm. Und das hat diese Lehrer immer ein bisschen abgehalten davon, dass sie, also Schüler wie mich zum Beispiel, schlagen. Also ich bin kein einziges Mal geschlagen worden während meiner Knabenhauptschulzeit. Andere Freunde, die aus sozial komplizierten Verhältnissen gekommen sind, waren sehr wohl Opfer dieser gewalttätigen Lehrer.
Also du warst schon auch nicht in der Familie, aber in der Schule zumindest mit dieser toxischen Männlichkeit, von der wir vorhin gesprochen haben, konfrontiert.
Absolut, ohne dass ich natürlich gewusst habe, was das ist. Ja. Nicht? Aber natürlich, ja, das war, ich habe das in meinem aktuellen Buch Trockenes Feld ja auch an einigen Punkten sehr genau beschrieben. Also einer dieser Lehrer, der ein Nazi war und sehr gewalttätig war, hatte einen Sohn, mit dem ich sehr eng befreundet war und der sich mit 16 dann umgebracht hat, weil er einfach das nicht mehr ausgehalten hat. Diese Gewalt, die einerseits von seinem Vater ausgegangen ist, seine Mutter war lethargisch, die war dauernd krank, So ein typisches Bild eigentlich. Und auf der anderen Seite auch die Attacken der Gesellschaft gegen uns. Ja, wir waren ja damals so eine Gruppe, die in der Opposition war in Vöcklabruck. Und wir waren natürlich vielen, vielen Anfeindungen auf verschiedenen Ebenen ausgesetzt. In der Schule, in der Gesellschaft, von der Politik her und so weiter und so fort.
Und kommt da deine Widerständigkeit her?
Ja, das ist, war die beste Schule. Ich meine, das ist schwer nachzuvollziehen, aber ich habe als Kind, woher das kommt, weiß ich nicht, das ist ja auch wurscht, sehr früh das Gefühl gehabt, oft, dass Dinge nicht stimmen. Ja. Ich habe es nicht gewusst, was das ist. Und ich habe halt bestimmte Dinge angesprochen, weil mir was nicht taugt hat. Und das ist dann immer weitergegangen. Und ich habe halt nicht nachgegeben. Ja. Und ich bin jemand, das muss ich auch dazu sagen, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber ich bin nie einem Streit aus dem Weg gegangen. Ich habe nie gesucht, den Streit, aber ich bin ihm nie aus dem Weg gegangen. Wenn irgendwer mich attackiert, habe ich das angehabt, dann habe ich sozusagen den Fedehandschuh aufgegriffen und habe gesagt, okay, dann schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Und Vöcklabruck war die beste Schule für mich. Also gerade die 6 Jahre Handelsakademie, einmal bin ich sitzen geblieben. Das war die beste Schule meines Lebens, muss ich sagen.
Und hat das Widerständige auch was mit deiner Herkunft zu tun?
Absolut.
Oder mit der Geschichte deiner Eltern, wo du ja sehr spät erst gewisse Sachen entdeckt hast.
Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, weil mich mit der Herkunft meiner Eltern ja erst in den letzten 10 Jahren auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich bin erst jetzt draufgekommen, warum ich bestimmte Dinge wann gemacht habe. Zum Beispiel, dass ich 1973 als 18-jähriger Mitglied der Kommunistischen Partei geworden bin in Timmelkamp, das muss man sich mal vorstellen, war ja unbewusst eine Reaktion darauf, dass mein Vater als 18-Jähriger 1942 zur SS-Polizei zwangsrekrutiert wurde. Und der Schritt war für mich sowas wie die Störung der symbolischen Ordnung in der Familie. Also, und das war natürlich ein Akt des Widerstands, der hirnrissig war aus der Sicht von vielen Leuten, die sich dachten, der Bursch ist talentiert, also ich war ganz gut in der Schule, obwohl ich schlechte Noten gehabt habe, eigentlich war ich gut in der Schule. Und wieso macht er das? Ja? Ich habe das auch nicht gewusst, sozusagen. Natürlich, politisch war ich schon in dieser Richtung unterwegs, aber warum ich mit dem ausgesetzt habe, ist mir jetzt erst klar geworden, ja, in den letzten 10 Jahren eigentlich, dass meine Aufgabe war, die Störung der symbolischen Ordnung.
Und du hast dich für den Weg des Widerstands und für den Weg der Störung entschieden. Psychotherapeut Erich Lehner meint im Magazin in einem Interview, dass gerade in Zeiten, in denen es viele Krisen gibt und in solchen Zeiten, glaube ich, da können wir uns darauf einigen, befinden wir uns gerade solche Zeiten führen dazu, dass traditionelle Felder der Männlichkeit wieder lauter werden. Also wenn man jetzt in die Geschichte zurücksieht, wenn man auch in die NS-Zeit zurücksieht, dann ist das ja ganz eindeutig, oder? Dass das dieses Bild des starken Mannes beflügelt. Aber warum?
Naja, weil das in Kombination mit der Gesamtentwicklung, wenn man sich anschaut, jetzt Verwerfungen in der Gesellschaft, was jetzt sozusagen soziale Gruppen betrifft, ja. Also, dass es den sogenannten Mittelstand ja nicht mehr gibt, dass da ja diese Diskrepanz zwischen Arm und Reich ja so groß ist wie, glaube ich, noch nie in der Geschichte, nicht? Und das wird ja immer ärger, diese Kluft. Auf der anderen Seite wird halt genau das propagiert, dieses Männlichkeitsbild, wo man sagt, Schatz, wir haben es geschafft, also ich bin Milliardär geworden durch irgendwelchen Schwachsinn im Internet oder so. Und dass ich glaube, dass sie dann Menschen, die sozusagen überhaupt keine Chance mehr sehen, durch Arbeit zum Beispiel zu irgendeiner Art von, sage ich mal, Wohlstand zu kommen, so wie das vielleicht in den 70er, 80er Jahren möglich war, die sagen sich, okay, dann muss ich einen anderen Weg gehen. Und dieser Weg führt direktissima eigentlich in die Katastrophe, nicht? Und das hängt also mit diesen Verwerfungen in der Gesellschaft zusammen.
Und dann kommt es eben zum Beschneiden von Rechten, auch zum Beschneiden von Frauenrechten. Dafür haben ganz viele starke Frauen Jahrzehnte gekämpft, wenn nicht sogar Jahrhunderte gekämpft. Melanie, woran liegt es denn, dass viele Männer Feministinnen als Feindinnen sehen, dass sie sich von denen angegriffen fühlen, dass sie Angst haben davor und dadurch natürlich auch mit Ablehnung auf feministische Tendenzen und Strömungen reagieren. Das beste Beispiel ist, es ein gutes Beispiel für fast alles in diese Richtung, Donald Trump natürlich, aber da gibt es auch ganz viele andere.
Ja, die Antwort ganz einfach, das ist die Angst vor dem Machtverlust einfach, dass man versucht, da eben wieder andere, radikalere Wege zu gehen. Und gerade auch, wo junge Männer an einer gewissen Orientierungslosigkeit leiden, finden halt solche Typen wie Trump und Co. dann schnell Anhänger, wenn sie große Reden schwingen.
Ja, auf der anderen Seite muss man schon auch, glaube ich, den Zusammenhang mit einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sehen. Ich glaube, es war die Clara Zetkin, die gesagt hat, es gibt keine Befreiung der Frau ohne Befreiung der Menschen aus den kapitalistischen Zusammenhängen sozusagen. Mhm. Ich glaube, dass da Wechselwirkungen gibt, die man ab und zu ein bisschen aus dem Blickfeld verliert. Und von daher befinden wir uns natürlich auch in einer eher konterrevolutionären Situation, würde ich mal sagen.
Aber da spricht jetzt wieder ein bisschen der Kommunist aus naja, dir. Jetzt
der muss Marxist, würde ich sagen.
Im Kommunismus ist es ja eigentlich auch so, dass alle Menschen gleich sein sollten. Kommunistische Länder sind jetzt nicht besonders berühmt für das Hochhalten der Frauenrechte, oder?
Da müssen wir jetzt einen eigenen Podcast ansetzen. das ist schwierig, weil natürlich die Entwicklung im Sozialismus eher meine These bestätigt hat, dass der Mensch ein Fehler der Natur ist. Also ich bin da eher der Generalpessimist. Ich sehe mich auch heute eher als jemand, der vom Marxismus beeinflusst ist in seinem Denken. Also ich bin jetzt nicht der Repräsentant irgendeiner der kommunistischen Idee sozusagen. Ja. Aber ich bin von Marx beeinflusst, ja. Aber ich bin auch nicht mehr Mitglied der Kommunistischen Partei, weil da wieder was eingetreten ist, was eigentlich immer eintritt, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen an einem bestimmten Ort zusammenkommen. Du hast immer einen hohen Anteil an Idioten überall dabei. Nicht?
An der Praxis geläutert sozusagen.
Das ist relativ wurscht, wo das ist. Wobei bei den Rechten sind die Idioten eindeutig in der großen Überzahl.
Bevor wir jetzt zu politisch werden, hier möchte ich wieder auf die Frauenrechte zurückkommen. Frauenrechte sind ja eigentlich etwas, das auch das Leben von Männern verbessert. Ja? Warum ist es so schwer für Männer, das zu verstehen? Melanie?
Weil sich Männer da einfach hart tun, weil sie sofort einen Stempel kriegen und als Weichei dargestellt werden, wenn sie sich quasi darauf einlassen, auch mehr Care-Arbeit zu leisten oder sich in der Pflege einzubringen. Und eigentlich wäre das aber gerade auch für junge Männer, wenn sie sich da entfalten könnten, da gäbe es ja viel neue Möglichkeiten sozusagen auch. Und auch, dass es einem besser geht, dass man sich mehr mit sich selber beschäftigt. Also sozusagen da in Richtung Gleichberechtigung zu bewegen, wäre ja ein totaler Gewinn für Männer.
Mhm. Mhm. Kurt nickt.
Naja, es ist allerdings ein Teufelskreis. Schau, wenn wir in Österreich immer noch davon ausgehen müssen, dass Männer 20% mehr verdienen als Frauen oder Frauen 20% weniger verdienen als Männer, dann ist doch klar, dass diese Männer ungern ihre Macht abgeben. Ja? Weil natürlich, das ist ja was macht mit dem Selbstbild, wenn man anschaut, die Konzerne oder die großen Unternehmen werden zum Großteil von Männern geführt, in den Führungsetagen sitzen Männer. Und natürlich macht das was mit dem Bild, das man dann hat von Frauen. Das bedeutet ja implizit, Frauen sind nicht so gut wie Männer, weil die können das nicht. Ja? Und Faktum ist halt, dass dann die Männer natürlich auf ihren Pfründen sozusagen sitzen bleiben wollen und die auf keinen Fall in irgendeiner Form abgeben wollen. Ja,
da fällt mir der Herr Merz ein, der ja kürzlich gesagt hat, so diese Quotenregelung für Frauen ist gar nicht gescheit, weil sozusagen dann immer Nieten dabei sind automatisch und das würde sozusagen den Frauen gar nicht gut tun.
Gut, die Nieten gibt's auch bei den Männern. Da sind wir eh schon beim nächsten Punkt. Das ist Frauenpolitik. Allein das Wort Frauenpolitik setzt voraus, dass allgemeine Politik für Männer gemacht wird. Bräuchte man vielleicht sowas wie eine Männerpolitik? Nicht, um den Männern noch mehr Macht zu geben, sondern um vielleicht ein bisschen regulierend einzugreifen, um genau diese toxischen Muster zu verhindern, um vielleicht auch die Machtverhältnisse zu ändern. Brauchen wir Männerpolitik?
Na, wir brauchen eine queer-feministische Revolution. Würde ich einmal sagen.
Also ich glaube schon, dass Männerpolitik geben sollte, und zwar dahingehend, dass Männer zum Beispiel, wie es im Norden von Europa schon teilweise ist, dass die auch ganz selbstverständlich in Karenz gehen müssen, damit diese Zeit ausgenutzt werden kann. Weil ich glaube, einfach freiwillig wird es das nie geben, dass da eine Gleichberechtigung hergestellt wird. Und für die Gesellschaft müsste es eigentlich irgendwie selbstverständlich werden, dass sowas so gemacht wird, dass sich Männer da gleich beteiligen. Und es wird ohne Eingriffe, glaube ich, trotzdem nicht funktionieren.
Man darf auch Vordenker sein. Und das warst du ja bereits in den 90er Jahren gemeinsam mit Hermes Fettberg. Mhm. Ihr habt damals schon das Thema Diversität auf die Bühne geholt, vor die Kamera geholt. Wie war das damals, als ihr gesagt habt, wir zeigen jetzt Diversität, wir machen uns dafür stark? In den 90er Jahren wohlgemerkt.
Es war ja nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wir beschäftigen uns mit dem Thema Diversität. Das war für uns eigentlich selbstverständlich. Beziehungsweise was wir wollten, war der Versuch herauszufinden, was hält das Fernsehen aus? Nämlich sozusagen jetzt, welches Format hält das Fernsehen aus? Und da haben viele Zufälle eine Rolle gespielt, aber der Hermes war sozusagen für mich der Prototyp eines Mannes, der eigentlich überhaupt kein traditionelles Männerbild repräsentiert hat. Der hat keinem traditionellen Männerbild entsprochen. Er hatte 150 Kilo, er war schwul, er hatte eine Gesichtslähmung. Er hat alles das repräsentiert, wovor Männer eigentlich Angst hatten. Ja? Und es war nicht zufällig, dass es da auch dann Kampagnen der Rechten gegen die Show gab. Und dass wir aber gleichzeitig trotzdem was ausgelöst haben, was ich unglaublich positiv fand. Und ich muss ja dazu sagen, der Hermes hat ja bei mir schon 5 Jahre zuvor Theater gespielt und hat einige Rollen gehabt im Theater, wo er eine Frau gespielt hat. Also das war damals Anfang der 90er Jahre für uns selbstverständlich, was heute jetzt vielleicht normal ist. Ja.
Ihr habt ausprobiert, was Fernsehen verträgt. Der Song Contest macht das auch herrlich. Der probiert auch aus, was Fernsehen verträgt. Aber da hat sich schon in den letzten 10 Jahren eine Entwicklung gezeigt. Begonnen hat es mit Conchita. Mhm. Letztes Jahr hatten wir Nemo. Heuer wieder ein bisschen anders, JJ. Das ist ein völlig neues Männerbild, das da jetzt auch sehr prominent zu sehen ist. Gefällt dir das?
Ja, natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Riesenfan bin von diesen Künstlern, aber ich finde das wichtig, ja. Ich finde das sehr wichtig. Was mich ein bisschen stört, unter Anführungszeichen, ist, und da war der JJ eine positive Ausnahme, dass sie die immer politisch sehr zurückgehalten haben. Und da finde ich das gut, dass der zum Beispiel klipp und klar gesagt hat, dass er dafür ist, dass Israel beim nächsten Eurovision Song Contest nicht dabei ist. Ich finde es immer schade, wenn bestimmte künstlerische Entwicklungen sozusagen in dieser Blase stattfinden und nicht sozusagen, wo angedockt wird an politische Fragen. Also das war zum Beispiel was wir immer gemacht haben. Unsere Statements zum Beispiel mit der Nettle Leitsch, das war politisch. Mhm. Das war eindeutig politisch einordnbar, was wir gemacht haben. Und auch meine gesamte Theaterarbeit, die ich gemacht habe, oder jetzt auch meine Bücher. Also egal, in welche Richtung die gegangen sind oder um was gegangen ist, aber das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt.
Apropos die Rolle einer Frau, die nimmst ja du in deinem nächsten Buch ein. Wie gelingt das?
Ja, das ist ein hochinteressanter Prozess, weil der sich aber auch eher zufällig ergeben hat, nicht? Diese Geschichte. Ich habe mir überlegt bei dem neuen Buch, ob ich das jetzt in der Ich-Form schreibe oder als autorialer Erzähler auftrete, als Autor sozusagen. Und ich habe da ein bisschen herumexperimentiert und habe mich dann eigentlich sehr wohl gefühlt in dieser Rolle, dass ich das aus der Ich-Perspektive einer 44-jährigen Journalistin erzähle, und zwar mit allen Details. Es geht darum, dass diese Frau, die sich in einer Krise befindet, plötzlich erfährt, dass ihre Mutter dement ist, und wo es auch sehr viel um dieses komplizierte und sehr schlimme Verhältnis zwischen Mutter und Tochter geht, und die aber selbst auch ein Kind hat, und wo sozusagen jetzt diese Faktoren eine Rolle spielen. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, sozusagen ihre Situation, wie sie als Frau sich selbst sieht. Also wie, und das ist für mich als Mann natürlich ein spannendes Experiment.
Aber für uns auch definitiv. Das Buch wird Der Hang heißen und im Herbst 2026, glaube ich, erscheinen.
Ja. Und die zweite Perspektive ist die einer weiblichen Maus. Und das finde ich auch interessant. Also dass dort sozusagen jetzt einmal ein Tier und ein expliziter weibliche, also eine Maus, die in ihrem System, in ihrem Familienverband ein Matriarchat errichtet hat. Mhm. Also die ist sozusagen das Gegenbild. Und dieses Wechselverhältnis jetzt zwischen einem Mensch und einem Tier, das ist eine spannende Herausforderung. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Ich bin mitten im Schreiben.
Es wird auf jeden Fall spannend werden, es zu lesen. Kurt Palm hat gerade erst seinen 70er gefeiert, das darf man offen sagen. An dieser Stelle, es war ein Schock. Was heißt es für einen Mann, was heißt es für dich, 70 zu sein? Ist was anders als vorher?
Ja, absolut. Ich muss dazu sagen, es hat mir am falschen Fuß erwischt. Voriges Jahr hat ein Freund von mir irrtümlicherweise an meinem 69. Geburtstag geschrieben: Lieber Kurt, alles Gute zu deinem 70er. Und das hat mich umgehauen, weil da habe ich das erste Mal diese Zahl gesehen. 70, denke ich, bitte, um Gottes Willen. Und ab diesem Zeitpunkt ist es mir komischerweise schlecht gegangen, jedes Mal, wenn ich daran gedacht habe, dass ich 70 werde. Weil 70, 60 ist, ja, noch, da steht man noch mitten im Leben. Bei 70, da sehe ich schon den Eingang zum Friedhof sozusagen. Und ich bin noch immer dabei, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen.
Hat er sich verändert?
Ich habe unlängst zu ihm das Wort Altersmilde gesagt und das hat ihm gar nicht gefallen.
Ich lehne auch das Wort Jugendsünden ab. Mhm. Ich finde, man müsste ein Wort kreieren, Erwachsenensünde, weil die Verbrechen, die heute weltweit begangen werden, werden von Männern begangen und von Erwachsenen begangen und nicht von Jugendlichen. Und insofern bin ich immer skeptisch, wenn alte Leute hergängen und sagen, ja, damals waren wir noch jung und dumm. Und das finde ich wirklich ganz schlimm, diese Sichtweise.
Das mit dem Altern, das ist so eine Sache. Immer mehr Männer kriegen nämlich auch ein Problem damit, älter auszusehen. Das heißt, immer mehr Männer lassen kosmetische Eingriffe machen. Der Blick ist jetzt ein entsetzter. Ich stelle die Frage eigentlich auch gar nicht. Gab es jemals eine Überlegung in die Richtung, könntest du das nachvollziehen?
Nein, um Gottes. Also es gibt so Dinge, die kapiere ich nicht. Ich verstehe nicht, warum Frauen das machen. Aber das ist jenseits meines Vorstellungsvermögens, muss ich ehrlich sagen. Also Nein, dazu kann ich nichts sagen. So, da kannst du mich auch fragen, ob ich mich bei einem Formel-1-Auto auskenne. Da habe ich auch keine Ahnung. Nicht? Also, nein.
Letzte Frage, und ich weiß, sie ist schwierig. Melanie, was ist ein guter Mann?
Ja, ein guter Mann ist genau der Empathie zeigt, der allen gegenüber respektvoll ist und allen Menschen auf Augenhöhe begegnet, egal welches Geschlecht oder welche Herkunft es ist. Also ich glaube, wenn man das erfüllt, dann ist man einfach ein guter Mensch, um wieder in der Diktion von Kurt Palmer zu bleiben, der da ja Vielfalt einfordert einfach.
Was ist ein guter Mann?
Wenn man diese Frage gar nicht mehr stellt im Hinblick darauf, was ein Mann ist, sondern was ist ein guter Mensch. Also wenn sozusagen bestimmte Merkmale, die auf den ersten Blick auf Männer zutreffen, gar nicht mehr relevant sind. Also wenn sozusagen der Mensch im Mittelpunkt dieser Überlegungen steht.
Sagt der Coverboy des aktuellen Welt der Frauen-Magazins. Wie war der Welt der Frauen-Podcast für einen Mann?
Toll.
Was soll der andere
sagen? Nein, große Herausforderung für mich, nicht? Weil normalerweise rede ich über Theater und über Literatur. Und ich bin zwar ein alter weißer Mann, aber immer wieder bereit, Neues zu lernen und mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Insofern war das eine super Sache und ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und danke euch, dass ihr den weiten Weg von Linz und Vöcklabruck und was weiß ich noch, Gerlhammer, auf euch genommen habt.
Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke auch Melanie Wagenhofer. Das Interview mit euch beiden ist in der aktuellen Ausgabe nachzulesen, ebenso wie der Artikel Mann in der Krise und ein Artikel, der sich da nennt Dann ist ein Mann ein Mensch. Mhm. Und dann gibt es online auf weltderfrauen.at auch noch das Online-Porträt zum 70er. Sand im Getriebe lautet da die Überschrift. Ja, hat Ihnen Welt der Frauen zum Hören gefallen? Alle bisherigen und kommenden Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Lesen Sie Welt der Frauen zur Probe, schenken Sie das Magazin einem lieben Menschen zu einem besonderen Anlass oder abonnieren Sie Welt der Frauen für sich selbst. Alles dazu finden Sie auf www.weltderfrauen.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.